Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jo, hallo zum Saatkorn-Podcast. Ich habe heute eine sehr spannende Frau hier am Start. Da freue ich mich total drüber. Es ist Naomi Reiland und sie hat ein ganz, ganz spannendes Buch geschrieben. Da sprechen wir gleich länger drüber. Sie ist Co-Autorin. Starting a Revolution heißt das. Aber sie hat auch noch viele andere Dinge am Start. Am besten stellst du dich mal selber vor. Herzlich willkommen, Naomi. Ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Vielen Dank, Gero. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ich bin Naomi. Ich bin Gründerin von TBD. Das ist die Anlaufstelle für Organisationen und Menschen, die mit Sinn arbeiten, also die eine gesellschaftliche oder ökologische Wirkung in der Welt haben wollen, also eine positive im besten Falle. Und wir bringen halt die Menschen zusammen, die gerne in diesem Bereich arbeiten möchten, mit den Organisationen, die dies bereits tun, und helfen Menschen eben, sich zu orientieren in diesem Bereich. Außerdem, ja, selbst als Gründerin habe ich festgestellt, dass es sehr viele Herausforderungen gibt, dass relativ viel schief läuft, nach meiner Ansicht, wenn es ums Gründen geht, dass der Startup-Sektor insgesamt vielleicht ein bisschen aufgerüttelt werden musste und dass es auf jeden Fall andere Perspektiven braucht. Und deswegen habe ich mit meiner Co-Autorin Lisa Jaspers ein Buch geschrieben, das du gerade genannt hast, Starting a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeit lernen können. Und dafür haben wir super viele sehr spannende Unternehmerinnen interviewt, die gesagt haben, wir wollen nicht Business as usual machen. Wir finden das nicht zukunftsgerichtet, dass es irgendwie gar nicht sinnvoll ist, so zu arbeiten. Wir wollen die Dinge anders machen und haben versucht, so die Erkenntnisse, die wir aus diesen Interviews gezogen haben, in einem Buch zusammenzufassen, was man so als Handbuch für die neue Arbeitswelt und Businesswelt sehen kann.
Jo, also ich selbst bin von dem Buch total begeistert und spreche an dieser Stelle, obwohl Saatkorn ja eigentlich keine Werbeblöcke beinhaltet, ich spreche mal eine ganz klare Kauf- und Leseempfehlung aus. Es ist wirklich inspirierend. Lass uns kurz nochmal bei dem Thema bleiben. Ihr sagt das ja noch viel prägnanter, zumindest auf der Starting a Revolution Webseite, als du es gerade formuliert hast. Ihr sprecht ja eigentlich von der kaputten Startup-Szene, aber auch dem kaputten Wirtschaftssystem. Lass uns mal ruhig Tacheles reden. Was ist denn da eurer Meinung nach kaputt?
Wo soll ich anfangen? Also wir sehen, dass auf der einen Seite Mitarbeiterinnen total desillusioniert sind, dass es einfach Tausende von Menschen, die jeden Tag arbeiten, aber eigentlich gar keinen Bock drauf haben, dass es viele Chefs gibt, die ihren Mitarbeiterinnen gar nicht vertrauen. Das sehen wir jetzt bei dieser ganzen Remote-Work-Diskurs, dass viele Menschen, also viele Chefs wollen einfach gar nicht, dass ihre Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, weil sie denken, dass sie dann nicht arbeiten werden, was eigentlich nur was aussagt über die Führungskultur. Und andererseits haben wir einfach parallel viele gesellschaftliche und ökologische Krisen, die einfach damit zusammenhängen, dass wir bestimmte Muster in unserer Businesswelt verfolgen, bestimmte Regeln, unter anderem, dass wir auf schnelles, exponentielles Wachstum setzen, wo es einfach gar nicht notwendig ist und auch gar nicht sinnvoll ist in vielen Fällen. Und da haben wir gesagt, wir müssen einfach die ganzen Dinge, die uns sozusagen reingedonnert werden, wie man Business macht, wie man arbeitet, was so richtig ist, muss man einfach alles anfangen zu hinterfragen. Weil, ja, um ehrlich zu sein, haben wir auch selbst gemerkt, wir sind nicht glücklich in diesem System. Wir haben versucht, uns reinzupassen. Wir haben auch selber versucht, also ich habe für mein eigenes Unternehmen eine Investmentrunde gemacht und hatte ganz schlechte Erfahrungen gemacht, wo ich das Gefühl hatte, alles, was ich da machen muss, so mit meine Zahlen irgendwie nach oben pushen, eigentlich lügen, so darüber reden, wie ich meine Konkurrenz auf jeden Fall ausschalten werde, möglichst aggressiv auftreten. Das waren halt alle Dinge, die ich einfach nicht machen wollte. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist notwendig, um weiterzukommen. Und als ich dann aber nach anderen Vorbilder gesucht habe, habe ich gemerkt, okay, die gibt es, die haben aber nicht, nicht die Medienaufmerksamkeit. Genau, wie andere, wie, keine Ahnung, Elon Musk oder Zuckerberg und Co. Und eigentlich müssen wir diese Menschen eine Bühne geben, um festzustellen, dass es auch wirklich anders geht und dass diese neue Businesswelt auch schon anders gelebt wird.
Ich finde das ja ganz inspirierend und Saatkorn trägt ja so ein bisschen den Untertitel Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Das ist auch kein Zufall, weil vieles von dem, was du gerade gesagt hast, ich auch sehe, oder man könnte es auch anders formulieren, das sieht ja, glaube ich, jeder, der mit halbwegs offenen Augen durch das Wirtschafts- und Politikgeschehen schaut. Die Frage ist ja nur immer, was ist der Rückschluss daraus? Also mache ich dann wirklich so einen Schritt, wie du ihn getan hast, sehr konsequent zu sagen, ich mache TBD und ich unterstütze eben Organisationen und Menschen, die genau auf diesem Weg unterwegs sind. Oder mache ich das wie Einhorn, dir sicherlich auch bekannt, ne? Waldemar Zeiler und Co., die ich sehr spannend finde und aus seinem Buch sehr lesenswert, was durchaus auch in eine ähnliche Richtung geht. Oder hänge ich so mittendrin? So würde ich mich selbst nämlich charakterisieren. Mit Saatkorn kann ich machen, was ich will. Das tue ich auch und gebe gerne diesen Ideen eine Plattform. Selber bin ich Geschäftsführer einer Agentur, die wiederum in einem großen Medienkonzern beheimatet ist, der natürlich nach den alten Spielregeln, die du gerade nicht zu Unrecht kritisierst, funktioniert. Und so, glaube ich, gibt es sehr viele Menschen, die dieses neue Denken sehen, auch verstehen, immer mehr vielleicht auch selbst denken, ja, ist das überhaupt der richtige Weg? Aber der Schritt daraus, der ist natürlich sehr schwierig. Und ihr habt in eurem Buch euch ja 7, in dem Fall Unternehmerinnen angeschaut, Frauen angeschaut, die einen Weg gehen. Die erste Frage an der Stelle nochmal, warum der Fokus auf Frauen? Denken Frauen eurer Meinung nach anders? Ist das ein Zufall oder ist es vielleicht, weil Frauen generell in diesem System vielleicht unterrepräsentiert sind? Man sieht das ja an vielen Themen, Gender-Pay-Diskussion, die ganze Quotendiskussion etc. Also wie kam das?
Ja, also auf jeden Fall spielt die Unterrepräsentation eine Rolle. Wir wissen ja, gerade bei Unternehmer und Unternehmerinnen sind Unternehmerinnen sehr in der Minderheit. Also es sind, je nachdem, welche Studie man anguckt, zwischen 1% und 16%, wenn es hochkommt, sind halt tatsächlich Frauen von den Gründern. Und das heißt, wir haben eine sehr undiverse Perspektive aufs Business. Auch weil diejenigen, die am lautesten sind, die eben gefeiert werden von den Medien, sind ja diese klassischen Gründer, die eher sehr starkes Wachstum bevorzugen, dieses VC-Risikokapital-Modell verfolgen. Und ja, das ist das, was sozusagen als Erfolg definiert wird. Und andererseits ist es, glaube ich, auch schon so, dass Frauen, die auch es sozusagen schaffen zu gründen, also so wie wir, also ich und Lisa, haben trotzdem das Gefühl, auch im System nicht unbedingt weiterzukommen. Dass man das Gefühl hat, ja, da stimmt irgendwas nicht. Dass man irgendwie in Räumlichkeiten ist, wo man vielleicht die einzige Frau ist. Dass man einfach ja, so ein bisschen abgestoßen wird vom System häufig, insbesondere je höher man kommt. Und deswegen hat man die Möglichkeit, das ein bisschen kritischer zu betrachten. Also ich glaube, auch es gibt natürlich sehr viele Männer, wie du ja auch gesagt hast, die es kritisch sehen. Aber das System spielt so eher so ein bisschen mit, dass Männer dann häufiger einfach weiterkommen und es deswegen ein bisschen schwieriger haben, herauszutreten und zu sagen so, nee, ich mach nicht mehr mit. Mhm. Und deswegen haben es Frauen fast ein bisschen leichter, zu sagen, lass uns das gerade hier hinterfragen, was passiert für uns alle, also nicht nur für Frauen, sondern ist das wirklich für uns Menschen sinnvoll, was wir hier machen und was gibt es für Alternativen?
Das finde ich wichtig, was du gerade sagst. Das Buch handelt jetzt von 7 Unternehmerinnen-Persönlichkeiten, aber ich kann eigentlich nur sagen, das ist, also, ist für jeden eine Leseempfehlung, ganz egal, ob Männlein, Weiblein oder irgendwie dazwischen. Lass uns doch mal bei vielleicht 1, 2 von den dargestellten, porträtierten Unternehmerinnen bleiben, die dich vielleicht besonders beeindruckt haben oder ohne jetzt sagen zu wollen, die hat mich besonders beeindruckt, die anderen sind nicht so wichtig. Aber vielleicht ist da ja eine Geschichte oder 1, 2 Geschichten, die dich ganz besonders persönlich irgendwie mit berührt haben.
Ja, also das kann ich schon sagen. Das ist ein paar, die mich besonders beeindruckt haben. Ich glaube, einer steckt total raus. Das ist Stephanie Shirley. Das ist eine fast 90-jährige Frau, ursprünglich aus Deutschland, aber mit dem Kindertransport damals nach England geflüchtet und ein neues Leben dort aufgebaut. Sie ist selber Entwicklerin geworden in den 60ern, aber als sie geheiratet hat und Kinder bekommen hat, durfte sie dann nicht mehr ins Büro. Also die durfte quasi nicht mehr arbeiten. Und damals hat sie gesagt, okay, wenn ich nicht ins Büro darf, dann gründe ich ein Unternehmen einfach von zu Hause aus und beschäftige auch nur andere Frauen, die in der gleichen Situation sind. Das heißt, sie hat ein Tech-Unternehmen gegründet, das unter anderem den Concord Black Box programmiert hat. Und alle Mitarbeiterinnen, zumindest am Anfang, waren alle Frauen, die von zu Hause gearbeitet haben. Also quasi einer der allerersten Remote-Unternehmen. Wie gesagt, dieses Unternehmen ist sehr erfolgreich geworden, ist sehr groß geworden. Und sie hat aber ihren Erfolg mit ihren Mitarbeiterinnen auch teilen wollen, weil sie gesagt hat, nach ihrem Werteverständnis sollen diejenigen, die den Wert im Unternehmen schaffen, auch an den Erfolg und finanziellen Vorteilen davon teilhaben. Deswegen hat sie über die Jahre hinweg die Mehrheit ihrer Anteile an ihre Mitarbeiterinnen übertragen, sodass mehrere von ihren Mitarbeiterinnen dann auch selbst Millionäre geworden sind. Und nicht nur die Finanzrechte hat sie übertragen, sondern auch die Stimmrechte. Das heißt, sie durften auch mitentscheiden. Sie hat denen das absolute vollste Vertrauen gegeben, zu wissen, was für sie in ihrem Unternehmen das Beste ist. Und das war halt in den 60ern, 70ern, 80ern absolut heutzutage eigentlich revolutionäre Dinge, die sie als eine der einzigen Unternehmerinnen überhaupt damals gemacht hat. Also sie hieß Stephanie, sie musste aber Briefe unterschreiben als Steve, weil sie sonst nicht war, also ernst genommen wäre. Also das waren schon krasse Zeiten und trotzdem hat sie es geschafft, einfach an ihren Werten und ihrem Wertesystem festzuhalten und zu sagen, mir ist egal, ob die meisten Menschen Business anders machen und um ehrlich zu sein, meine Ideen total bescheuert finden, weil das fanden natürlich viele. Ich mache das einfach und ich mache das auch erfolgreich. Und sie lebt noch in England und ist eine sehr, sehr spannende Frau, die ich sehr empfehlen kann, ihr Buch und alle TED-Talks von ihr zu lesen.
Wie ist das gelaufen für euer Buch? Habt ihr sie mal persönlich treffen können? Oder
wir konnten sie leider nur immer so online Interviews mit ihr machen, was manchmal so ein bisschen herausfordernd war, weil sie selbst eher nicht so mit Skype klarkam, obwohl sie Tech-Unternehmerin war. Aber genau, das war wirklich immer total inspirierende Gespräche. Und das Ding ist, und das meinte ich halt vorhin, die wenigsten Menschen kennen sie. Also sie ist wirklich eine der erfolgreichsten Unternehmer, also Tech-Unternehmer überhaupt. Also nicht nur als Unternehmerin und nicht nur in ihrer Generation. Aber ja, im Gegensatz zu Gates und Zuckerberg und so weiter, ja, kennt man die nicht. Und das zeigt einfach, dass es bestimmt sehr viele andere Frauen und Menschen da draußen, die Business anders machen, aber die einfach von den Medien und von der Gesellschaft, weil wir ein bisschen anderes Verständnis haben häufig von dem, was erfolgreich ist, wenn es um Business geht, dass sie gar nicht irgendwie aufgenommen werden.
Ich finde die Geschichte ganz spannend, die du jetzt rausgegriffen hast aus den 7 Geschichten. Zwei Dinge, die ich vielleicht gerne anmerken möchte. Das eine ist das Thema Trust, Vertrauen, was du jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen hast, was auch meiner Meinung nach absolut essentiell ist. Ne? Vertrauen, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet doch, dass man sich auf jemand anders verlassen kann, dass diese Person im besten Sinne berechenbar ist, in guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Und das ist was ich leider auch selber hin und wieder vermisse im Business. Ne? Da werden dann die Zahlen über alles gestellt, aber der gesunde Menschenverstand oder vielleicht mal sozusagen ein Opfer bringen, das kommt dann eher selten vor. Ich glaube aber, dass das für Mitarbeitergewinnung und Bindung. Ne? Wir reden jetzt hier ja durchaus in einem Podcast, der viel auch mit diesen Themen zu tun hat. Das ist total essentiell. Das ist das eine, was mir aufgefallen hat, ist. Und das andere ist das ganze Thema Purpose, also das ganze Sinnthema. Warum mache ich überhaupt das, was ich mache? Warum gibt es diese Firma überhaupt, etc.? Mhm. Das wird ja oft so in Branding- und Marketingkreisen jetzt so nach vorne gestellt. Meine Meinung dazu ist ganz klar, ich halte das für auch essentiell für Organisationen, aber es muss ehrlich sein. Du kannst keinen Purpose irgendwie dir ausdenken und irgendwo aufschreiben und dann davon ausgehen, dass die Benefits, die so dieser ganze Purpose-Gedanke mit sich bringt, nämlich dass Menschen gerne kommen, auch gerne bleiben in deinem Unternehmen, verstehen, warum die Dinge gemacht werden, sich leidenschaftlich dafür einsetzen, dass diese Benefits sozusagen zum Tragen kommen, wenn das alles nur Blabla-Gelaber ist. Ne?
Ja, absolut. Ja, beide ganz wichtige Themen. Also bei Vertrauen geht es halt wirklich darum, einfach, ob die Chefs die Mitarbeitern als Mittel zum Zweck sehen oder als Zweck selbst. Und leider ist es so, dass die meisten ihre Mitarbeitenden immer noch als Mittel zum Zweck sehen und sich gar nicht wirklich interessieren für die als Person und gar kein Interesse wirklich haben, die besser kennenzulernen, so ein tieferes Beziehung mit denen.
Das spiegelt ja, also der Begriff Human Resources, der spiegelt meiner Meinung nach ja schon wieder, also der ganz Begriff schlimm, an sich, der funktioniert ja eigentlich überhaupt gar nicht, wenn man so ein Menschenbild hat und so darüber nachdenkt. Gibt einen schönen Satz dazu, der Mensch ist Mittelpunkt oder der Mensch ist Mittel, Punkt. Ja. Das ist genau das, worum es geht.
Ja, okay. Absolut.
Ja, ich würde gerne noch ein zweites Beispiel rausgreifen. Und zwar, vielleicht hast du Lust zu der, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, Catherine Mahugo was erzählen.
Ja, super gerne. Auch eine sehr beeindruckende Frau, die ist in Kenia aufgewachsen, hat festgestellt, dass es dort sehr viele Handwerker gibt, die natürlich gar keinen Zugang zum internationalen Markt haben. Und nachdem sie die Möglichkeit hatte, in Kalifornien zu studieren, irgendwo in Amerika auf jeden Fall, hat sie dann gemeinsam mit Kollegen ein Unternehmen gegründet, ein Tech-Unternehmen auch, sie ist auch selber Entwicklerin. Und dieses Unternehmen hat quasi so eine Plattform geschaffen für diese Handwerker, damit sie plötzlich Zugang hatten zum vor allem westlichen Markt und hat damit einfach das Leben von mehreren tausend, wenn nicht Millionen von Menschen in den Slums in Nairobi verändert. Und ja, eine ganz interessante Geschichte, die ich von ihr fand, dass sie bei so einem Hackathon mitgemacht hat, ganz am Anfang. Und sie hat festgestellt, dass die meisten Menschen, die sozusagen sich erstmal in den Vordergrund gestellt hatten als so Teamleaders, waren die Männer. Und sie hatten dann eigentlich nur die Frauen ausgesucht für Marketingaufgaben. Und dann hat sie gesagt, okay, ich mache halt mein eigenes Team einfach. Und hat damals auch ein ganz anderes Unternehmen gestartet, sowas wie Uber, bevor es Uber gab. Und das war für sie irgendwie so ein Wake-up-Call zu sagen, okay, ich, wenn ich nicht sozusagen in diesem System mitspielen will, wo einfach bestimmte Erwartungen an mich gestellt werden, dann da muss ich einfach meinen eigenen Weg gehen. Und das hat sie jetzt auch sehr erfolgreich bewiesen.
Dieses Thema, seinen eigenen Weg zu gehen, das zieht sich ja durch diese sieben Geschichten durch. Wenig überraschend vielleicht am Ende des Tages, aber was ich wiederum interessant finde, ihr habt euch ja dann hingesetzt und 11 Prinzipien entwickelt für eine revolutionäre Arbeitswelt, für eine bessere Arbeitswelt. Die stehen auch auf der Webseite von berufstartingarevolution.com. Werde ich verlinken in den Shownotes. Aber ich will gerne über drei von diesen Prinzipien mal kurz mit dir sprechen und die mich besonders angesprochen haben. Das erste davon ist, traue dich, du selbst zu sein.
Mhm. Ja, das ist eigentlich so die Quintessenz von dem, was wir sagen, dass es total wichtig ist, erstmal sich kennenzulernen, weil wir einfach so viel angeeignet bekommen, so in der Schule oder also im Bildungssystem und in der Arbeit, wie wir zu sein haben, um zu funktionieren im System, dass wir fast die Fähigkeit verloren haben, einfach auf uns selbst zu hören und zu unterscheiden, so was bin ich wirklich, was will ich wirklich, will ich eigentlich diese ganzen Statussymbole und diese Karriere und will ich diesen Leiter irgendwie klettern oder macht mich eigentlich ganz andere Dinge glücklich? Und das ist dann, also was dann diese Dinge sind, die einem glücklich machen, sind dann natürlich für jeder Mensch ganz anders. Und das ist sozusagen die Herausforderung, erstmal herauszufinden, was das ist und dann ja die Mut zu haben, das auch zu folgen.
Ja, dem stimme ich total zu. Was ich persönlich denke, da könnten wir jetzt eine eigene Podcast-Serie drüber machen, ist, dass es gut wäre, schon Kindern stärker beizubringen, wie man denn dahin kommt, dass man weiß, wer man selbst überhaupt ist. Denn das ist ja wahrscheinlich eine der essentiellsten Fragen der Menschheit. Und ich erlebe das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Da sind jetzt viele so in der Mitte des Lebens angekommen, dass da oft diese Fragen dann aufploppen. Das ist ja gut, wenn sie aufploppen, aber eigentlich ist es schon ein bisschen spät. Bei mir selbst ist das auch erst sehr, sehr spät passiert, dass ich angefangen habe, ernsthaft mal darüber nachzudenken.
Total.
Ich find's gut, wenn es ein Schulfach gäbe.
Ja, alleine halt die Frage, die wir jedem Kind stellen, so was willst du werden, wenn du erwachsen bist? So dieses ein bisschen sich selbst trennen von das, was man werden möchte und sich einfach so krass damit zu identifizieren, dass es so von Anfang an so als die Frage gestellt wird, anstatt zu fragen, so wie möchte man werden oder so. Gibt schon die Richtung von ganz früh.
Das ist auch eine ganz gute Überleitung zu dem zweiten Prinzip hier, zu dem zweiten Prinzip. Und zwar, sei menschlich bei allem, was du tust. Das hört sich ja erstmal so klein dahergesagt an. Wenn man dann anfängt, drüber nachzudenken, gerade im Business-Kontext, also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Unternehmen und man führt dies und man ist gezwungen, aus welchem Grund auch immer, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu entlassen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man einen guten Seismographen erkennt, ob man menschlich ist oder nicht.
Ja, absolut. Aber es kann auch im Gegenteil sein, wenn man Menschen nicht entlasst, dann, dass man genauso unmenschlich ist, weil eigentlich, also es gibt so viele Menschen, die so unglücklich auf Arbeit sind und irgendwas machen, obwohl es gar nicht irgendwie zu ihrem Sinn passt oder das Gefühl von einem guten Job. Und sie bleiben drin, die Chefs haben irgendwie zu viel Angst, sie zu kündigen. Und alle sind irgendwie unglücklich. Und eigentlich wäre das Menschlichste, was man machen könnte, wäre diese Person dabei zu unterstützen, einen Job zu finden, was die viel mehr erfüllt und was viel besser zu ihnen passt. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es auch darum geht, sozusagen, weil Chefs sind halt häufig so ein bisschen ängstlich, was sowas angeht, weil wir haben Angst vor starken Emotionen und wir wissen, dass das wahrscheinlich nur krasse emotionale Ausbruch herbeirufen wird und dem aber auch zu stellen und zu sagen, nee, ich mache hier jetzt den richtigen Move im Sinne von dieser Person, ist auch super wichtig.
Ich finde, das hat ganz viel mit dem anderen Prinzip, was wir eben schon kurz andiskutiert hatten, zu tun, trau dich du selbst zu sein, denn wenn man als Führungskraft verantwortungsvoll damit umgeht und erkennt, dass jemand nicht glücklich ist, dann ist sozusagen ja der Anstoß, vielleicht zu sagen, denk mal drüber nach, ob du hier wirklich, wirklich glücklich bist. Mhm. Ein erster Schritt vielleicht auch zu dem Gedankengang, wer bist du eigentlich? Wer willst du eigentlich sein? Willst Ganz du eigentlich genau, ja. hier sein, an diesem Ort, in dieser Firma, mit dieser Tätigkeit? Oder willst du vielleicht nicht was ganz anderes machen, wo du deine eigenen Potenziale, wenn du sie denn erkennst, viel besser entfalten kannst?
Ja, und da ist Coaching und sogar Therapie super wichtig. Also es gibt, also einige von den Frauen haben sogar Therapeuten im Büro, die regelmäßig reinkommen und jede Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hat die Möglichkeit, dort einen Termin zu buchen, ganz anonym. Andere nutzen natürlich Coaches, einfach um sich selbst und andere eben bei dieser Reise zu unterstützen.
Der dritte Punkt ist, überdenke deine Vorstellung vom Wachstum. Also das ist auch da, das sind jetzt alles Themen, wo man wirklich tagelang drüber diskutieren kann. Aber wie würdest du denn für dich bei TBD Wachstum definieren? Was ist Wachstum da?
Also Wachstum muss im Sinne von Impact sein bei uns. Und da ist es halt ganz wichtig, dass das nicht unbedingt bedeuten muss, dass das eigene Unternehmen wächst. Weil es kann natürlich sein, dass man viel mehr Wirkung hat, indem man mit anderen zusammenarbeitet und nicht versucht, ihren Marktanteil abzugreifen oder sich in einem anderen Bereich zu spezialisieren und weiterzukommen. Also das wäre so das Thema Systempreneurship, darüber haben wir auch geschrieben, dass viele Unternehmer, die in Systemen denken und die sozusagen große Veränderungen herbeirufen möchten, die einfach mit einem Unternehmen nicht möglich ist, die sagen, natürlich ist mein Unternehmen ja super wichtig, aber vielleicht, also ich kann auf jeden Fall dieses Problem nicht lösen alleine, deswegen muss ich einfach andere Wege gehen. Und dafür ist Lisa ein ganz gutes Beispiel, auch mit Folk Days, dass sie auch sehr aktivistisch unterwegs ist. Also sie hat einen Fairtrade-Laden, aber sie hat sich sehr stark eingesetzt für das Lieferkettengesetz, was jetzt in Deutschland eigentlich verabschiedet werden sollte, aber jetzt scheitert. Weil sie sagt, es lohnt sich da genauso dort meine Zeit und meine Kraft zu investieren, um mein Ziel zu erreichen, wie in Kunden zu gewinnen. Also eigentlich viel mehr. Und das wäre für normale, klassische Unternehmen total undenkbar, weil da sagt man auf jeden Fall, also die 12 Stunden, die man im Tag hat, wo man irgendwie vor dem Computer sitzt, die soll man auf jeden Fall nur dem Unternehmen dienen und sich nicht ablenken von anderen und so weiter. Aber das ist einfach so eine ganz andere Herangehensweise. Und da hat es auch mit der Frage von Erfolg. So, wann ist man dann glücklich? Wann hat man dann Erfolg gespürt? Ist es dann, wenn das eigene Unternehmen groß geworden ist, oder ist es, wenn man sein Ziel erreicht hat? Und das ist eine Frage, die die wenigsten sich eigentlich wirklich ernsthaft stellen.
Sehr spannende, inspirierende Gedanken, Naomi. Wer jetzt Lust auf das Buch Starting a Revolution bekommen hat, der hat mit etwas Glück, oder die hat mit etwas Glück, das Buch bald im Postkasten liegen. Denn Naomi hat netterweise 3 Bücher Starting a Revolution von Naomi Reiland und Lisa Jaspers in die Saatkorn-Lostrommel gepackt. Wenn du ein Buch gewinnen möchtest, dann schick mir eine E-Mail an gewinne@saatkorn.com mit dem Betreff Revolution und deiner Postadresse. Viel, viel Glück. Naomi, letzte Frage. Hast du irgendwas, was du den Saatkorn-Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben willst als Inspirationsquelle, neben deinem eigenen Buch natürlich?
Also neben den ganzen Büchern von den anderen Frauen, die wir im Buch auch benennen, also Stephanie Shirley hat ein ganz tolles Buch geschrieben und Joanna Breidenbach auch, habe ich neuerdings All About Love von Bell Hooks gelesen. Und so, die Liebe ist irgendwie so ein Begriff, was so ungerne im Arbeitskontext verwendet wird. Da fühlen wir uns alle so ein bisschen unwohl damit. Aber ich glaube, es könnte ein bisschen mehr Liebe gebrauchen. Deswegen würde ich dieses Buch sehr empfehlen.
Sehr cool. Ja, danke für den Hinweis. Und ich danke dir sowieso, Naomi, dass du heute hier am Start warst. Naomi Reiland, rund um Starting a Revolution haben wir gesprochen. Naomi, ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund und viel Spaß und Erfolg, so wie du ihn definierst, mit TBD und deinen ganzen weiteren Aktivitäten. Freut mich sehr, dass du heute mein Gast warst. Alles Gute, bis bald. Tschüss.